Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Guten Abend. Die Zeit der Corona-Krise wird lang und länger, die Spielräume der Kultur aber nicht größer. Wir fragen nach dem Zusammenhang von Zeit und Kreativität, und zwar den Entschleunigungsexperten Hartmut Rosa. Außerdem in unserer Reihe Kunst draußen. Das Münchner Kunstareal bietet Licht im trüben Corona-Winter. Zuerst aber nach Berlin und zum Städtebau. Es ist wohl ein einzigartig symbolisches Merkmal dieser Architektur, dass man als Autofahrer unter ihr hindurchtaucht. Ich spreche von der Überbauung der Schlangenbader Straße in Wilmersdorf. In den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts schlug man in West-Berlin mit der riesigen terrassenartigen Blockbebauung mehrere Fliegen mit einer Klappe. Gegen die krasse Wohnungsnot, gegen Stadtlärm und gegen die Bodenvernichtung. Jahrzehnte später werden diese Bauten entweder als trostlose Betonmonster verurteilt oder als Denkmal einer optimistischen, bedarfsgerechten Stadtentwicklung verehrt. Der Architekt der Schlange, Georg Heinrichs, ist, wie erst jetzt bekannt wurde, bereits am 20. Dezember im hohen Alter von 94 Jahren gestorben. Er gehört zu den prägendsten Figuren der Stadtarchitektur, gerade in West-Berlin in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und diese Frage ging an den Architekturkritiker Nikolaus Bernau. Er hatte riesiges Glück, obwohl seine Jugend unter miserablen Vorzeichen stand.
Ja, er hatte wahnsinniges Glück. Er kommt aus einer jüdischen Familie, die aus Tallinn nach Deutschland eingewandert war in den 1920er Jahren, ist 1926 in Berlin geboren und dann aufgewachsen in einer der modernsten Siedlungen, die es damals überhaupt gab, in der Waldsiedlung in Berlin-Zehlendorf von Bruno Taut. Und hat wunderbar auch erzählt davon im Gespräch mal, wie sein Vater eben die ganze Wohnung in knallbunten Farben angemalt hat, um klarzumachen, ich wohne modern, ich bin ein moderner Mensch. Und seit 1933, respektive 35, seit den Nürnberger Gesetzen, stand eben auch diese als Halbjuden eingestufte Familie unter massivem Diskriminierungsdruck. Seine Eltern sind trotzdem geblieben. Seine Großeltern sind in Tallinn unter deutscher Besetzung umgekommen. Sein Bruder ist im deutschen Zwangsarbeiterlager umgekommen. Er selbst hat mit irrwitzigem Glück überlebt und ist dann eben trotzdem in Deutschland geblieben. Unter anderem auch deswegen, das hat er mir mal so gesagt, weil er auf keinen Fall wollte, dass die Nazis siegen.
In den 70er Jahren war ja vieles möglich. Hat er die Architektur auch als Symbol von Freiheit verstanden?
Auf jeden Fall. Zumindest die Architektur eines freischaffenden Architekten. Heinrichs hat sich dann in den 40er Jahren sehr bewusst entschieden, in West-Berlin zu studieren, an der vom Bauhaus geprägten neuen Hochschule für bildende Künste und eben auf gar keinen Fall in die DDR zu gehen, weil er erstens sagte, Architektur ist eine freie Kunst und zweitens sagte, ich will mir nie wieder von irgendjemandem bestimmen lassen, was ich zu tun, was ich zu denken, was ich zu zeichnen habe. Und er war wirklich leidenschaftlicher Architekt. Er hat einfach wunderbar gezeichnet und ganz, ganz großartig entworfen. Also die Schlangenbader Straße, die von Ihnen ja schon erwähnte Autobahnüberbauung, ist eben ein ganzes Stadtviertel, das über die Autobahn gewuchtet wurde, das für Autofahrer selbst gar nicht so erlebbar ist, weil die fahren in einen Tunnel hinein. Aber für die Leute da drüber ist es großartig, weil man sich über die Stadt erhebt, weil man phänomenal gute Grundrisse hat mit wirklich cleveren Ideen, wie macht man eine Küche durchsichtig, wie kann man eine kleine Terrasse einbauen, sodass sie wie ein Innenhof wirkt. Wie kann man große Wohnungsmassen nebeneinander stapeln und trotzdem jeden noch seine Individualität bewahren? Und das sind so Sachen, die hat Heinrichs in Finnland gelernt. Er war glühender Anhänger von Ava Aalto, aber eben auch in Amerika und bei seinem ganz großen Vorbild Erich Mendelssohn, dem großen Architekten der 1920er Jahre.
Er ist der Architekt von riesigen Arealen wie dem Märkischen Viertel, dem Opernviertel oder eben auch diesem Blockgebirge über der Autobahn. Er ist aber vor allem der Architekt der Horizontalen, der Balkonbänder. Wie sieht das aus?
Ja, das kommt eben tatsächlich aus dieser Erfahrung einerseits von Aalto, aber auch von Erich Mendelssohn, dass Heinrichs immer wieder versucht hat, so große Baumassen, die nun einmal einfach hoch sind dann irgendwann mal, ja, also 40, 50, 60 Meter, denen trotzdem noch eine Proportion zu geben, indem er lange Balkons eingebaut hat, die Fensterbänder immer zusammengefasst hat, dann auch durch ganz straff eingeschnittene Fensterglieder, also die Rahmungen, die Fensterfarben waren immer sehr stark. Das sind so Erkennungsmerkmale, an denen erkennt man übrigens einen Heinrichsbau sofort und auf den ersten Blick, wenn man vorbeigeht, dass es eben zum Beispiel Türen relativ niedrig angeordnet wurden, dass die Sockelgeschosse mit großen Schaufenstern geöffnet sind, diese aber eben nicht eine senkrechte Teilung haben, sondern eine horizontale Teilung. Das waren sehr raffinierte Tricks, um diese großen Baumassen, wie beispielsweise beim Opernviertel, doch noch gut in die Stadt unterzubringen. Und die andere Sache war, er war wirklich ein brillanter Städtebauer. Also zu den Straßen hin wurde eben immer versucht, möglichst niedrig zu bauen. So viergeschossig, sechsgeschossig, achtgeschossig maximal. Und dann erst im Inneren des Blocks mit hohen Türmen zu antworten. So dass nicht die gesamte Baumasse immer an der Straße alles erschlägt. Das Zurückziehen der großen Baukörper von der Straße, sodass die Straße einfach breiter wirkt und mehr Grün haben kann. Das sind alles Sachen, bei denen man wirklich bis heute sehr, sehr viel von Heinrichs lernen kann, der über Jahrzehnte übel diskriminiert wurde, sowohl von rechter Seite, die eben gesagt haben, ja, das ist ja gar nicht historisch, das ist viel zu modernistisch, das Ganze, wie von linker Seite, die ihm eben gesagt haben, er war bekennender Kapitalist als Architekt, die gesagt haben, ja, das ist alles kapitalistische Stadtzerstörung. Und jetzt erkennt man so nach und nach, das war eben auch das Bauen einer ganz tollen neuen Stadt.
Trotzdem nochmal nachgefragt, Herr Bernau, warum wirken diese Betonbänder nicht nur brutal, sondern sind auch oft so schlecht beleumundet?
Sie leiden bis heute unter dem schlechten Ruf, den sie in den 1970er, 80er Jahren gehabt haben, als dort ganz homogene Bevölkerungen reingesetzt wurden. Dabei haben sie sich inzwischen fundamental geändert. Das gilt zum Beispiel für die Schlangenbader Straße, das gilt für das Märkische Viertel, das gilt sogar für die Neue Fahr in Bremen oder ähnliche Anlagen, die heute ganz anders strukturiert sind als zu den Zeiten, als es tatsächlich große Probleme gab.
Inzwischen rehabilitiert auch der Architekt Georg Heinrichs, der im Alter von 94 Jahren starb, Nikolaus Bernau, hat ihn für uns gewürdigt. Ganz sicher waren die 70er Jahre eine unglaublich dynamische Zeit. Die Musik, die Klamotten, die Umgangsformen, Friedensbewegung, Frauenbewegung, so viele gab es zum ersten Mal. Im Gegensatz zur bleiernen Zeit der 50er Jahre aus Margarete von Trotas gleichnamigen Film. Heute erleben wir eine fast unwirkliche Gleichzeitigkeit von extrem schnellen Entwicklungen einerseits, Stichwort Impfstoff, und einer durch die Pandemie fast abrupt gestoppten Alltagsroutine andererseits. Und diesem letzten Phänomen der subjektiv gar nicht als Geschenk erfundenen vielen freien Zeit wollen wir uns heute widmen in der Reihe Innovationsmotor Kultur mit dem Soziologen Hartmut Rosa. Zunächst habe ich ihn gefragt, wie er dieses Stillgestelltwerden, diesen Abbruch auch unserer sozialen Beziehungen erlebt hat.
Ich glaube, darauf gibt es gar keine ganz einfache Antwort, weil ich denke, es ist mir gegangen, wie vielen anderen auch, das hat sich immer mal wieder geändert. Also es gab wirklich Phasen und die gibt es auch jetzt noch, wo ich denke, also von mir aus kann der Lockdown ewig weitergehen, weil er natürlich auch Vorteile hat, die man als Entschleunigung oder auch Beruhigung in mancher Hinsicht beschreiben kann. Und zum Teil hat es eben auch bedrohliche Formen angenommen und vor allen Dingen das Gefühl eines Stresses, den man gar nicht immer an äußeren Faktoren festmachen kann. Also was mich besonders interessiert oder was ich glaube auch wahrnehmen zu können, ist, dass man einfach dichte Interaktion und oft auch unberechenbare Interaktion braucht, um sich lebendig zu fühlen und auch kreativ zu werden. Und das fehlt mir jetzt zunehmend in den doch ausgedehnten Phasen des Lockdowns.
Wir wollen uns ja den Wert der Kultur vor Augen führen, gerade weil diese Kultur während des Lockdowns nicht stattfinden kann. Und für Sie ist Kreativität und Innovation an Zeit, an diese Muße, an Zeitverschwendung gebunden und eben damit das Gegenteil dieser interessengeleiteten, superdynamischen, globalisierten, kapitalisierten Konsumgesellschaft. Warum?
Hans Blumenberg hat mal gesagt, Kultur entsteht durch das Gehen von Umwegen. Also in dem Moment, wo man einfach zielstrebig und womöglich unter Zeitdruck versucht, ein bestimmtes Resultat zu erreichen oder bestimmte Dinge zu optimieren, entsteht allerhand, aber in aller Regel nicht Kultur. Kultur lebt wirklich davon, dass sie ergebnisoffen produziert wird und auch von Irritationen lebt, von Wechselwirkungen, die man nicht vorhergesehen hat. Ich selber versuche das mit dem Begriff der Unverfügbarkeit zu beschreiben. Das weiß jeder, der in irgendeiner Form kreativ ist, also schreibend, malend, tanzend, singend, da entstehen feine Wechselwirkungen und Prozesse, für die man viele Formen der Inspiration braucht. Und man braucht die Abwesenheit eines einfach zielorientierten, ergebnisbestimmten Handelns. Und deshalb ist der normale Beschleunigungsdruck und der Zeitdruck nicht besonders hilfreich für kreative Prozesse. Aber die Abwesenheit von auch unverfügbaren Wechselwirkungen und Irritationen, wie wir sie jetzt zum Teil erleben, hat vielleicht auch nicht das Richtige.
Können Sie das denn an ein paar Beispielen illustrieren, welche Bedeutung Zeit oder Entschleunigung eben für Innovation oder auch für die künstlerische Produktion selber hat?
Also ich glaube, man kann das einfach an diesen Beispielen festmachen, dass man feststellt, dass ganz häufig andere Sachen herauskommen, als man sie vorhatte. Das gilt im Kleinen wie im Großen. Selbst wenn jemand im Garten werkelt zum Beispiel, da kann man ja auch kreativ sein und Dinge hervorbringen. Und fast immer nehmen die eine andere Form an. Also Menschen sitzen zusammen, zum Beispiel Musiker in einer Band und entwickeln plötzlich ein neues Projekt. So etwas. Und auch Autoren versuchen was zu schreiben und dann biegen sie ab. Aus dem Roman wird dann plötzlich eine Erzählung oder eine Novelle oder etwas Lyrisches, diese Möglichkeit zu haben, erstens sich inspirierend irritieren zu lassen und zweitens eben von Zielvorgaben abzuweichen, ist bei fast allem, was wir als Menschen tun, hilfreich.
Und trotzdem können sich ja viele Kreative, deren Erfolg ja auch messbar war, an zum Beispiel einem dauerhaften Produktions- oder eben Reproduktionszwang gar nicht wirklich gut an diese neuen freien Zeiträume gewöhnen. Langeweile muss man zulassen und erst neu erlernen, wenn man im Hamsterrad auch der Kulturproduktion gerödelt hat, oder?
Ja, das ist so. Langeweile wird nicht automatisch produktiv. Sie ist nicht automatisch Muße. Ich glaube, das haben jetzt viele wirklich erlebt, weil natürlich diese Entschleunigung in erster Linie ja eine Zwangsentschleunigung war. Die war nicht irgendwie etwas, was wir uns erarbeitet haben. Wir kennen ja solche Entschleunigungsphasen, wenn wir zum Beispiel in eine Berghütte uns zurückziehen oder manche gehen ins Kloster für eine gewisse Zeit oder schaffen sich kleine Räume, wo wir vielleicht kein Internet haben, kein Fernsehen oder so etwas. Auch da stellen wir übrigens fest, dass wir nicht immer kreativ werden, weil wir es mit Erwartungen überfrachten. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo was entstehen müsste. Und das ist genau das, was ich vorhin meinte. Es bedarf auch dieser Unterbrechungen, dieser Irritationen, die nicht vorhergesehen sind und vor allen Dingen der Wechselwirkungen mit der Umwelt. Und deshalb ist jetzt dieses Lockdown, wo man sich kaum mehr um seinen eigenen Wohnort herum bewegen kann, halt mit der ganz großen Gefahr verbunden, dass man in den immer gleichen Kreisen läuft, den immer gleichen Gedanken folgt, auf die immer gleiche Weise versucht, kreativ zu sein und dabei genau das Gegenteil erreicht, nämlich komplett unkreativ wird.
Sie haben es gesagt, Sie schreiben über das Glück und den Zauber des Unverfügbaren. Wird sich denn unser Verhältnis zu zum Beispiel kulturellen Veranstaltungen ändern, nur weil wir sie gerade nicht erleben können?
Ich glaube, das ist schon jetzt so, dass wir deutlich feststellen, wie sehr wir sie vermissen. Und deshalb wird die Wertschätzung vermutlich steigen. Also wenn es dann wieder möglich wird, ins Theater zu gehen oder in die Oper oder ins Konzert oder was immer das sein mag, werden das Leute, glaube ich, sehr, sehr schätzen. Wir sehen das übrigens auch an der Uni und auch an den Schulen, wie sehr Schüler plötzlich dankbar sind und Studierende, dass sie, wenn es denn die Gelegenheit gibt für Online-Veranstaltungen. Und deshalb glaube ich tatsächlich, die Wertschätzung wird vielleicht erst einmal steigern und auch die Wahrnehmung. Man kann es umgekehrt jetzt auch feststellen, wenn wir zum Beispiel Fernsehen gucken oder im Internet surfen und da siehst du Veranstaltungen, Konzerte, Festivals, was immer das sein mag, oder Tanzende, die ganz eng sich berühren, ohne Masken umgehen, da schaudert man ja fast. Und ich glaube, dieses Gefühl, dass darin auch sowas wie ein Geschenk liegt, ich hoffe, dass das stark ist und dass uns das dann auch inspirieren wird und auch inspirieren, weil es eben uns, wenn es denn wieder aufgeht und möglich ist, herausbringt aus den Gleisen. Ich glaube, die große Gefahr, in der wir sozial jetzt stehen, gesellschaftlich, ist eben, dass man sich auch in der Familieninteraktion, in der Familiendynamik immer entlang der gleichen eingefahrenen Spuren bewegt. Und das hat etwas ungeheuer Ermüdendes und auch als Antikreatives. Und ich glaube, die Wiederentdeckung von kreativen Formen wäre die große Hoffnung, die in dieser Krise auch liegt.
Die Bundesrepublik geht, was Subventionen für die Kultur betrifft, ja geradezu vorbildhaft verschwenderisch um. Auch jetzt gerade zu Zeiten der Corona-Krise, die für viele aus dem Kulturbereich so existenzgefährdend ist. Was wünschen Sie sich, Hartmut Rosa, für die Kultur in Zukunft? Wird mehr Geld ausreichen, um die von Ihnen ja auch geforderten Spielräume zu erhalten?
Also natürlich ist Geld wichtig, das muss man ganz klar sehen. Ich meine, Menschen, die in Existenznot sind, und das sind sehr, sehr viele Menschen jetzt in der Kulturbranche, das ist erstens eine Art von gesellschaftlicher Ungerechtigkeit, weil Gesellschaft so etwas braucht. Wir brauchen als Reflexionsraum, auch als Spielraum für gesellschaftliche Entwürfe und Selbstinterpretationen den Kulturbetrieb unbedingt. Deshalb ist es ganz wichtig, dass da auch Geld jetzt dahin fließt, wo auf andere Weise keins gemacht werden kann. Aber genauso wenig, wie man gute Wissenschaft einfach dadurch erzwingen oder erzielen kann, dass man Geld auf die Universitäten Beteiligten oder auf die Forschenden gibt, kann man nicht gute Kultur dadurch schon gewährleisten. Da müssen natürlich auch die entsprechenden anderen Voraussetzungen, die sozialen Voraussetzungen, die kulturellen Voraussetzungen geschaffen werden. Und ich glaube schon, dass Kultur auch davon profitiert, dass sie dann da, wo sie wieder produziert werden kann, nicht an Quoten gemessen wird oder an irgendwelchen messbaren Ergebnissen, sondern an der Lebendigkeit ihres Entstehens und auch ihrer Rezeption. Also wenn Sie mich fragen, was ich mich wünsche, dass wir auch als Gesellschaft Kultur nicht nur als so ein Genussprodukt wahrnehmen, dass wir uns dann Freitagabend mal gönnen und dann ist es in der Sonderzone, die mit dem Rest der Gesellschaft gar nichts zu tun hat, so was wie ein Gegenraum. Ich glaube, stattdessen brauchen wir kulturelle Institutionen, kulturelle Produktion, musikalisch, literarisch, cineastisch, in allen Formen, als Raum, in dem Gesellschaft sich entwirft und sich verhandelt und sich deutet und vielleicht auch neue Möglichkeiten eröffnet. Und Geld ist dafür eine wichtige Voraussetzung, aber noch nicht hinreichend.
Sagt Hartmut Rosa, Soziologe, Politikwissenschaftler, Direktor des Max-Weber-Kollegs an der Universität Erfurt und heute unser Experte für den Wert der Zeit für die Kultur und den Wert der Kultur für die Gesellschaft. Die Nächte sind öde, in Corona-Zeiten speziell auch in Bayern, wo die Landesregierung eine Ausgangssperre ab 21 Uhr verordnet hat. Doch im Münchner Museumsareal strahlt und funkelt es schon von Weitem. Und das liegt nicht nur am frisch gefallenen Schnee, sondern auch an Scheinwerfern, die hunderte Meter weit in den Nachthimmel strahlen. Die Aktion »Das Kunstareal verbindet« ist die neue Attraktion der Münchner Museumsmeile. Seit Anfang Dezember erhellen Lichtkunstobjekte und Projektionen jeden Abend bis 22 Uhr die Gebäude in der Maxvorstadt zwischen Königsplatz und Türkenstraße. Die Aktion ist aerosolfrei zu bestaunen, Kunst draußen, wie wir sie in loser Folge vorstellen. Ursprünglich sollte sie allerdings etwas ganz anderes werden, wie die Organisatorin, die keine Künstlerin ist, im Beitrag von Tobias Krone erzählt.
Ursprünglich hatte ich den Auftrag, eine zentrale Silvesterveranstaltung Licht statt Böller zu organisieren. Das war am Anfang im letzten Jahr, 2020. Und dann hat sich ja sehr bald herausgestellt, dass zentrale Veranstaltungen ganz sicherlich nicht möglich sein werden in diesem Jahr. Und dann kam ich auf die Idee, dass man einfach eine dezentrale Veranstaltung macht.
Else Gebauer kommt nicht von der Kunst, sondern von der Stabsstelle Sonderprojekte beim Fachbereich Tourismus im Referat für Arbeit und Wirtschaft der Stadt München. Wäre Corona nicht gekommen, hätte sie ein Lichtspektakel für feiernde MünchnerInnen und Touristen in der Fußgängerzone abbrennen lassen, um das allgemeine Böllerverbot ein wenig zu kompensieren. Nun fiel Silvester leider aus, das Budget war aber da und Else Gebauer fiel das Museumsviertel ein.
Weil da hat man dann eine wunderbare Kombination von Museen, Außenareal und Möglichkeiten, die Gebäude zum Leuchten zu bringen.
Das, was man seit Dezember Abend für Abend auf den großen Freiflächen an den riesigen Museumsfassaden erleben kann, ist eigentlich nur halb Kunst. Zur anderen Hälfte ist es eine Werbeaktion. Insgesamt ist es wahrscheinlich eines der großformatigsten Imagefilme der Gegenwart geworden. Bilder der Münchner Museen werden nach draußen auf die Wände projiziert. Die Epochen ganz querbeet. Von den drei riesenhaften Wandquadraten der Pinakothek der Moderne blickt einen zum Beispiel für Augenblicke Albrecht Dürer in seinem berühmten Porträt im Pelzrock an, das eigentlich in der alten Pinakothek nebenan hängt. In den griechisch gestalteten Säulengängen der antiken Sammlung ist eine Kamerafahrt über Franz Marx' ikonisches Gemälde »Blaues Pferd« aus dem benachbarten Lehnbachhaus zu verfolgen. Inside Out heißen die Installationen, projiziert von Beamer-Türmen vor den Gebäuden. Die Münchner Animationskünstlerin Betty Mühe und ihr Team VR Video wandten beim Filmschnitt die sogenannte Mapping-Technologie an, um die Projektionen der Architektur der historischen Gebäude anzupassen. So sparen die Filme die Säulen der antiken Sammlung aus und erzeugen eine räumliche Tiefe, während sie auf den drei großen Quadraten der Pinakothek der Moderne wie ein Triptychon angeordnet sind, das aufgrund seiner Breite das menschliche Blickfeld weit übersteigt. Eine Passantin genießt den Raum um sich.
Das ist eigentlich auch ganz gut, dass so ein Ort, der jetzt unbelebt ist, durch die Schließungen der Museen, dass neugierig drauf gemacht wird und vielleicht auch darauf aufmerksam gemacht wird, dahin zu gehen und jetzt nicht an die Orte, wo jetzt gerade sich auch alle drängeln. Also es ist ja vielleicht auch ganz geschickt, klarzumachen, wie viel Platz vielleicht ja auch da ist.
Abstand halten klappt auf den großen Plätzen und Freiflächen des Münchner Kunstareals bestens. Manchmal steht man den Autokino-dimensionierten Projekten auch ganz allein gegenüber. So entstehen Momente, in denen sich Münchens urbane Grandezza auf eigentümliche Weise offenbart. Dass man im weitläufigen Areal nicht verloren geht, dafür sorgen die sogenannten Beams von Raphael Kurich, Scheinwerfer, die mit ihren Strahlen von Museum zu Museum verweisen und so eine Art Faden aus Licht bilden. Ein besonderer Effekt dabei, auf Museumsfassaden entstehen Spotlights, die meist die leere, nackte Mauer anleuchten. Ein rundes Scheinwerferlicht, wie ein leuchtendes Loch, eine stolze Präsentation von nichts, die gleichzeitig bei den Betrachtenden eine Erwartungshaltung weckt. Was macht die Kunst in diesen Tagen hinter diesen Mauern? Was ist Kunst ohne unsere Blicke? Und was ist unser Leben ohne sie, die gegenwärtige Kunst, der wir sonst so selbstverständlich gegenüberstehen? Ja, man kommt ins Sinnieren und vor allem zur Ruhe, wie die Initiatorin Else Gebauer findet.
Was ich so schön an der Lichtaktion finde, dass sie sehr eindrucksvoll ist, aber nicht laut.
Nun ja, manchmal muss es dann aber doch wieder schreien. Eine Station weiter durfte sich das Kulturreferat mit einem Lichtwald austoben. Die kahlen Baumwipfel auf der Esplanade in Blau, Violett oder Rosa-Orange erinnern ein wenig an Filmsets von La La Land. Wie gesagt, dass diese Illuminierung des Kunstareals selbst Kunst wird, haben wahrscheinlich die wenigsten beabsichtigt. Und dafür hinterlässt es dann doch einen ziemlich nachhaltigen Eindruck.
Tobias Krone über Lichtkunst draußen in München. Um einen harmlosen und eigentlich selbstverständlichen Satz geht es jetzt in den Kulturmeldungen. Ein Satz, der es aber in sich hat. Mehr dazu von Mascha Drost.
Und dieser Satz heißt: Der Staat schützt und fördert die Kultur. Es ist ein kleiner Satz, aber ein umkämpfter. Schon 2007 hat eine Enquetekommission des Bundestages gefordert, die Kultur im Grundgesetz zu verankern. Geschehen ist das bis heute nicht. Aber der Deutsche Kulturrat wird nicht müde, auf diese Forderung zu pochen, so auch heute. Warum es so schwer ist, die Kultur als Staatsziel zu definieren, dazu Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats.
Er hat es deshalb so schwer, weil er eben nicht lapolar ist. Wenn er nur lapolar wäre, also wenn er gar keine Bindungswirkung hätte, wenn überhaupt nichts passieren würde, hätten längst die Politiker gesagt, komm, lasst uns ihn reinschreiben, dann ist der Kulturbereich beruhigt. Nein, dieser Satz hätte Bedeutung und deswegen tut sich die Politik auch schwer damit, weil sie weiß, dass das eine stärkere Bindung bedeuten würde und das würde eben auch bedeuten, dass man eben Kultur nicht mehr so behandeln kann, wie man auch teilweise es jetzt in der Krise getan hat.
Und wäre dieser Zusatz bereits im Grundgesetz enthalten, stünde die Kultur auch in der derzeitigen Krise besser da und müsste nach deren Ende auch weniger bangen.
Wir haben in den ganzen letzten Jahrzehnten immer erleben müssen, immer wenn Schulden abgetragen werden muss, dann ist die Kultur als allererstes dran. Hätten wir ein Staatsziel Kultur auch im Grundgesetz, könnten wir jetzt die Debatte führen, dass Kultur auch Pflichtaufgabe sein müsste und eben nicht freiwillige Leistung.
Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats. Gefördert wird die Kultur natürlich in diesem Jahr, teilen sich 73 Projekte 32 Millionen Euro. Das Geld kommt aus dem Programm Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland und gefördert werden Höhlen- und Eiszeitkunst, genauso wie die Erneuerung von Bühnentechnik an der Hamburger Staatsoper oder Sicherungsmaßnahmen in der Münchner Alten Pinakothek. Der Erhalt kultureller Infrastruktur gehöre zu den wichtigsten kulturpolitischen Zielen des Bundes, erst recht in diesen Zeiten der Krise, sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Kultur stifte Identität und Zusammenhalt, gerade auch abseits der Metropolen, wo die kulturelle Grundversorgung oftmals keine Selbstverständlichkeit sei. Lust am Klang und gedankliche Präzisionen zeichnen das Werk der Lyrikerin Monika Rink aus. Das sagt die Jury des Berliner Literaturpreises der Stiftung Preußische Seehandlung und verleiht ihr die mit 30.000 Euro dotierte Auszeichnung. Ihre Gedichte, Essays und Streitschriften erforschen Poesie als Erkenntnisform und bieten analytische Eleganz und Sprachwitz gleichermaßen. Eine Bühne, heißt es weiter in der Begründung. Seit 2005 ist mit dem Preis außerdem das Angebot für eine Berufung auf eine undotierte Gastprofessur an der FU Berlin verbunden. Der Restitutionsaktivist Mbazulu Diabanza und vier weitere Personen wurden heute in den Niederlanden verurteilt, nachdem sie im vergangenen September eine kongolesische Grabstatue aus einem Afrika-Museum entfernt hatten. Diabanza, der bereits für ähnliche Taten in Frankreich bekannt ist, wurde zu einer Geldstrafe von 2.500 Euro und einer zweimonatigen Bewährungsstrafe verurteilt, die allerdings ausgesetzt wurde.
Und das war Kultur heute. Gleich nach den Nachrichten geht es in den Informationen am Abend um die Angst vor der Virusmutante und die Debatte über die Impfpflicht fürs Pflegepersonal. Für Ihr Interesse an dieser Sendung dankt und wünscht einen guten Abend Karin Fischer.